Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und auch diesmal wieder dabei der Tobias Ruf von Chiemgau 24. Servus Tobias.
Hi, servus.
Was wir heute vorhaben ist, wir reden zuerst über das Rennwochenende, über Kitzbühel und Cortina. Und danach kümmern wir uns so ein bisschen um das Ganze. Ja, in Österreich war es schon ein bisschen ein Drama zu den Olympiastartplätzen, zur Vergabe dieser Quotenplätze. Da gab es ja doch ein paar Unklarheiten, Ungereimtheiten. Auch in den USA, die sind davon betroffen. Die sind auch ein bisschen verärgert, dass da nur recht wenige nach Peking fahren dürfen. Das schauen wir uns dann im zweiten Teil an. Aber zunächst würden wir gern starten, ja, mit einer äußerst traurigen Meldung, weil ja, sowas wie einer der großen Superstars dieses aktuellen Winters, Sofia Gotscher, hat sich verletzt bei einem Sturz in Cortina im Super-G. Und es war irgendwie eine ungute Stelle. Es hatten dann schon mehrere Läuferinnen an derselben Stelle ein Problem. Es gab dann noch eine weitere schwerverletzte, Lisa Hornblatt, die ist dann schon mit einer Startnummer jenseits der 30, glaube ich, gekommen. Die musste auch abtransportiert werden. Sofia Gotscher hat sich dabei am linken Knie verletzt. Sie hatte einen Einriss in einem Band im Knie. Sie hat eine Teilfraktur auch. Also das schaut, Tobias, sehr schlecht aus. Sie geht, aber sie kämpft trotzdem darum, um das Highlight der Saison, dass ihr nicht dasselbe passiert wie im letzten Jahr, wo sie die Heim-WM in Cortina verpasst hat, kurz unmittelbar vor dem Großereignis dann.
Ja, tragisch. Also ich glaube, dafür wurde dieses Wort im Sportzusammenhang irgendwie erfunden. Wer die Bilder gesehen hat, also ich dachte, okay, das Ding ist komplett jetzt gelaufen für sie. Ja. Und ja, das klingt eine kleine Fraktur im Wadenbein. Was heißt das so? Ja. Also wir sind jetzt beide keine Chirurgen, aber das klingt erstmal nicht gut. Ja. Okay, wenn es eine schafft, dann noch fit zu sein und das Rennen zu gewinnen mit einer Sekunde Vorsprung, dann ist es Sofia Gotscher. Aber boah, da ist jetzt natürlich auch die Risikoabwägung natürlich eine Frage, die sich stellt. Wie viel wird man wirklich da investieren, um zu sagen, ja, komme was wolle, sie ist mit dabei. Aber okay, wenn es überhaupt nicht möglich wäre, dann würde man das denke ich, auch so kommunizieren und sagen, hey, es ist halt leider schon wieder passiert, so wie im letzten Jahr. Und Sofia Gotscher kann an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Da jetzt zu spekulieren, ist es richtig, ist es falsch, dazu sind wir zu weit weg. Ja, dass es nicht gut aussah, ich glaube, die Meinung habe ich nicht exklusiv. Aber ist natürlich... Wir wollen ja auch die Besten sehen. Zu dem Thema kommen wir dann später noch auf anderen Ebenen. Aber sie ist halt mit Abstand die Beste. Ja, und Olympische Spiele dann ohne Sofia Gotscher, das wird ein bisschen wehtun. Was ein bisschen für sie jetzt spielt, ist natürlich die Zeit. Also die ersten Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen sind am 5. Februar, am 4. ist die Eröffnungsfeier, am 6. Februar ist die Abfahrt der Herren, das ist dann das erste Alpinrennen. Ja, wenn das jetzt andersrum wäre, wenn das die Abfahrt der Damen wäre, ich glaube dann, wie gesagt, es ist zu spekulativ, aber je weiter im Endeffekt die Wettbewerbe, die relevant sind für Sofia Gotscher, weg sind, umso besser ist es. Am 11. Februar ist das Super-G, am 15. Februar ist die Abfahrt. Da ist zeitlich tatsächlich ein gewisser Spielraum da, wenn wir es nur auf die Olympischen Spiele im Endeffekt jetzt mal begrenzen. Und ich hoffe und drücke wirklich alle Daumen, dass sie das schafft, was anhand der Bilder, die wir gesehen haben, ein kleines Wunder wäre. Und deswegen harren wir der Dinge aus und ja, können nur alles Gute für Sofia Gotscher wünschen.
Du meinst, weil die Frauen bei Olympia zuerst mit den Technikbewerben beginnen und dann eben so in der zweiten Wettkampfwoche sozusagen dann die Speedbewerbe folgen. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Einerseits Sky hat online, Sky Italia hat online einen Live-Ticker gestartet, was ich ziemlich, also ich finde es cool im Sinne von cool, dass so ausgiebig darüber berichtet wird. Es gibt so, über so viel Live-Ticker cool, dass Sofia Gotscha so ein Standing hat, dass Sky Italia sagt, sie machen da jetzt einen Live-Ticker draus. Natürlich nicht cool die Umstände, aber irgendwie fand ich das schon cool, dass da so ergiebig auch berichtet wird dann drüber. Das zeigt schon, dass sie ein großer Name ist, auch in Italien. Und das Zweite, Tobias, ohne jetzt allzu sehr Victim-Blaming zu betreiben, aber kann man ihr auch ein bisschen einen Vorwurf machen, dass sie da jetzt zu aggressiv unterwegs war? Natürlich im Nachhinein ist man immer gescheiter, ja, aber es war auch in Cortina in Italien, aber ja, ich glaube trotzdem, die Frage ist, kann man ihr einen kleinen Vorwurf machen?
It's halt part of the game für Sofia Gotscha. Denk an den Sturz, der eine Woche vorher war. So, also das so sehr uns das immer begeistert, dieses Ding auf der letzten Rille und immer Vollgas, immer volles Risiko, das in dieser Sportart, in diesen Disziplinen birgt halt das Risiko, dass solche Dinge passieren. Und mei, am Zeitpunkt kann man ein bisschen arbeiten, aber dass sowas bei ihr nie auszuschließen ist, ja, kommt halt leider dazu.
Ja. Tragisch, tragisch irgendwie, hoffentlich geht sich's noch aus. Wir machen jetzt eine erste Pause und dann schauen wir eben, was sonst noch in Cortina sozusagen los war. Bevor wir weiter die Rennen analysieren, noch ein kleiner Hinweis zu unserem Partner des Podcasts, HelloFresh. HelloFresh ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Das ist ziemlich einfach das Prinzip. Man kann online Rezepte für Speisen aussuchen und diese Rezepte kommen dann in einer Box geliefert, also mit wirklich allen Zutaten, die es dazu braucht, um diese Speise dann zu kochen. Und das ist richtig coole, wie ich finde, eine richtig detaillierte Anleitung für dieses Rezept. Das ist eigentlich gar kein Rezept mehr, weil es ist eigentlich schon ein Bauplan. Das ist wirklich perfekt. Genau das Richtige für mich, wie ich finde. Tobias, du hast es ja auch getestet. Wie hat es dir denn getaugt?
Geschmacklich hervorragend und auch alles, was das Thema Anleitung, Raffinesse angeht, auch Inspiration. Ich koche ja, habe auch vor HelloFresh immer sehr, sehr gerne gekocht und habe dadurch tatsächlich auch ja, Rezepturen und Kombinationen kennengelernt, auf die ich so nicht gekommen wäre und ja, die ich auf jeden Fall in meinen Kochalltag integrieren werde. Und ja, super. Lukas, ich muss sagen, ich hatte Kindheitserinnerungen. Ja. Einer der Topseller, glaube ich, im letzten Jahr war Köttbulla. Also wer schon mal in einem schwedischen Möbelhaus war, der kennt natürlich Köttbulla und hat mir gedacht, komm, hast du ewig nicht mehr gegessen, jetzt bestellst du dir das Rezept mal. Und hey, also ich habe das schwedische Möbelhaus 0,0 vermisst, war extrem lecker, super einfach zuzubereiten. Und ja, es war natürlich jetzt Kitzbühel-Wochenende, dann Biathlon und Skispringen, kam alles zusammen. Da habe ich gesagt, komm, ich mache am Donnerstag mal einen schönen Kochtag. Habe mir da neben den Köttbullar auch noch asiatisches Gericht mit Hühnchen und Erdnusssoße, stehe ich eh total drauf, habe mir das alles vorbereitet, wunderbar, war das ganze Wochenende wieder bestens versorgt und ja, was gibt's Schöneres als Kindheitserinnerungen, also geschmacklich von der Zubereitung her, toll, ich bin wirklich begeistert und ja, die haben mich auf jeden Fall überzeugt.
Sehr gut.
Was gab es bei dir, Lukas?
Ja, ich bin ja aktuell schon in Selbstisolation vor der Abreise nach Peking, ja. Und deswegen ist es perfekt, dass da eine große Box geliefert kommt und da alle Zutaten dabei sind, die ich brauche. Und ich habe jetzt mir bestellt, morgen kommt dann die nächste Box. Asia Bowl mit Wildreis und scharfem Brokkoli. Darauf freue ich mich sehr. Das ist noch Teil vom Veganuary. Alle Food-Influencer werden das eh kennen. Und ich freue mich sehr drauf. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sollt ihr auch was davon haben. Es gibt nämlich eine Aktion von unserem Podcast sozusagen. Bis zu 80 Euro Rabatt könnt ihr bekommen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß die Box dann ist, die ihr bestellt. Und dazu braucht ihr den Code HFSKI, also so wie HelloFresh Ski sozusagen. HFSKI, den eingeben und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Und einen Link zu der ganzen Aktion gibt es auch in den Shownotes. Sophia Gottscher, einen Tag bevor sie sich diese Verletzung in Cortina zugezogen hat, hat sie noch eine Abfahrt gewonnen. Sie hat nämlich diese, ja, wegen Wind stark verkürzte Abfahrt von Cortina d'Ampezzo gewonnen vor Ramona Siebenhofer und Esther Ledezka, die kurz vor den Olympischen Spielen da wieder aufs Podest fährt. Das war keine fehlerfreie Fahrt von Sophia Gottscher und trotzdem hat sie die Konkurrenz im Griff gehabt. Die Fahrzeit war dann, die Siegerzeit bei 1:06, also eine sehr kurze Abfahrt, aber trotzdem, das hat Sophia Gottscher nichts ausgemacht. Sie war erneut an diesem Tag die Beste. Und dann am Sonntag ein weiterer Sieg für Italien. Elena Cortoni hat ihren zweiten Weltcupsieg gefeiert. Übrigens laut Ski-Database der 300. Weltcupsieg für Italien, seitdem es den Weltcup gibt. Elena Cortoni hat gewonnen, ganz knapp vor Tamara Tippler, 900. nur zurück. Und dritte Michelle Gisin, die auch seit längerem mal wieder in einer Speed Disziplin aufs Podest fährt. Ja, also die Italienerinnen, dass die Super-G drauf haben, das haben wir eh auch schon gewusst. Elena Cortoni ist trotzdem irgendwie überraschend, dass sie es dann ist, die dieses Rennen gewinnt. Lara Gutberami, die für mich immer große Favoritin ist in jedem Speedrennen, in jedem Super-G jedenfalls, die ist da gar nicht so damit zurechtgekommen. In der Abfahrt hat sie ein bisschen gestrauchelt mit dem Wind, da was schon auch ein bisschen abhängig davon, von den äußeren Bedingungen, wie dann die Zeiten am Ende ausgesehen haben. Aber im Super-G ist sie auch nicht so wirklich zurechtgekommen. Und ich finde interessant, dass sie jetzt eben auch den Riesenslalom noch in Kronplatz, den wir am Dienstag haben, auslassen wird. Da fehlt auch eine Wendy Holdener zum Beispiel auf der Startliste. Vielleicht ist das ja eben auch schon eine Vorsichtsmaßnahme. So genau ist, haben wir jetzt auch noch nicht herausgefunden. Wir gehen einmal davon aus, einfach Vorbereitung gibt jetzt mehrere, auch aus dem ÖSV, zum Beispiel Ramona Siebenhofer hat gesagt, sie wird in Garmisch-Partenkirchen nicht starten, wo am Wochenende dann ein Speed-Wochenende stattfindet. Also da sind ein paar Athletinnen auf jeden Fall schon sehr vorsichtig. Was erfreulich ist aus österreichischer Sicht, eben zwei Podestplätze, zwei zweite Plätze, Ramona Siebenhofer, die war schon irgendwie eigentlich jetzt die Nummer eins im Speed-Team, vielleicht noch mit Miriam Puchner, die auch schon ein paar Mal aufs Podest gefahren ist, Puchner dann in der Abfahrt Fünfte geworden. Aber Ramona Siebenhofer, die entwickelt sich da doch zu dieser Speedläuferin, die sie schon einmal wirklich auch war. Die hat ja schon zweimal in Cortina auch Rennen gewonnen. Und Siebenhofer, die hat überhaupt ein heftiges Programm dann bei Olympia vor sich. Die wird auf jeden Fall im Riesenslalom starten, in der Abfahrt, im Super-G auch und in der Kombination. Also da ist auf jeden Fall ein großes Programm vor ihr, vor Ramona Siebenhofer. Und dann Tamara Tippler, die ja eigentlich im letzten Winter sowas wie die Nummer 1 war im österreichischen Speedteam, sich jetzt lange schwer getan hat und jetzt eben nur 900stel haben mir gefehlt auf dem ersten Weltcupsieg überhaupt. Da war auch ein kleiner Fehler dabei im Super-G von Tamara Tippler, das hätte sie sogar noch gewinnen können, hat auch oben nur die 21. beste Zeit bis zur ersten Zwischenzeit gefahren zum Beispiel, also da auch eigentlich recht viel verloren auf die Konkurrenz, aber das schaut aus österreichischer Sicht wirklich ganz gut und ganz erfreulich aus, weil es irgendwie auch das Gefühl gibt, dass man in jedem Speedrennen da irgendwie zumindest um Medaillen mitfahren kann. Bin sehr gespannt, wer sich jetzt dann noch für Garmisch-Partenkirchen entscheiden wird, das auch noch mitzunehmen, wer sich ihrer Sache eben doch eher schon recht sicher ist und lieber zu Hause bleibt und dann noch auf ein kurzes, aber intensives Training setzen wird. Aber das ist insgesamt, glaube ich, ein ganz gutes Wochenende aus ÖSV-Sicht gewesen. Tobias, die Kira Weidle, die finde ich jetzt auch ganz vorne, vor allem auch in der Abfahrt dann nicht. Wie ist es denn bei ihr gelaufen?
Ja, 10. Platz geworden in der Abfahrt. Müssen wir natürlich bei ihr immer so ein bisschen splitten. Wir reden ja gleich auch noch über den Super-G. Ich mache das mal in einem Wisch weg. Waren technische Fehler dabei, die Linien nicht ganz gepasst. Gab eine Sektorzeit, da war sie ganz vorne. Also da hat sie schon auch wieder gezeigt, dass sie im Endeffekt voll dabei ist. Und dass aber natürlich bei ihr auch alles funktionieren muss, um da ganz oben mit reinzukommen. Mei, die Bedingungen, ja. Das ist halt jetzt im Nachhinein, ist dieses Rennen, finde ich, extrem schwer zu greifen und auch zu analysieren. Ich meine, ihr habt die Reaktion von Lara Gut-Berami im Ziel gesehen, die auf gut Deutsch gesagt hat, wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, wenn in diesem einen entscheidenden Moment die falsche Windböe reinkommt, bist du halt mehr oder weniger chancenlos. Okay, was machen wir mit dem 10. Platz jetzt von Kira Weidle? Das Beste im Endeffekt mitnehmen, dass es Passagen in einem Rennen gibt, in dem sie die schnellste und die beste ist. Und dass aber natürlich im Endeffekt auch noch Teile dabei sind, wo sie sich im Endeffekt diese Fehler auch bei der Konkurrenz dann nicht erlauben darf. Und deswegen, ja, kommt jetzt Garmisch-Partenkirchen, da war sie auch schon auf dem Podest und sie wird diesen Flow jetzt einfach mitnehmen und durchziehen und da dann auch schauen, dass sie da noch gute Ergebnisse erzielt. Mei, ich kann es keinem Athleten, keiner Athletin irgendwie verübeln, die jetzt noch sagen, mir ist es jetzt zu heiß, jetzt noch Rennen zu fahren, mich eventuell anzustecken, weil wer sich jetzt infiziert, da wird es eine enge Geschichte. Ich glaube, wir reden nachher auch noch über Manuel Feller dann. Klar, sie will mehr, sie kann mehr. Sie hat es in Altenmarkt-Zauchensee gezeigt, wo es fast für den Sieg auch gereicht hätte. Aber da jetzt zu sagen, hey, Riesenenttäuschung und so weiter, es ist am Ende des Tages ein 10. Platz. Es sind 8 Zehntel, die dann im Endeffekt auf Sofia Gotscher fahren und der 12. Platz im Super-G, das ist ihr bestes Ergebnis in dieser Disziplin. Für sie auch immer extrem wichtig, dass sie sich auch in dem Bereich im Endeffekt näher rantastet. Sie arbeitet da jetzt auch mit Mentaltrainern zusammen und sie ist so ehrgeizig und so heiß drauf, zu den Besten der Welt zu gehören. Sie sagt selber nach der Abfahrt, ja, ich bin nicht Platz 10, ich gehöre zu den Top 5 und will unter die Top 3 und das immer und regelmäßig, finde ich gut und wir können Gott froh sein, dass wir sie haben, ja, weil ansonsten war halt wieder nichts los und deswegen alles gut, keine Sorgen machen. Es kommt noch Garmisch, aber ganz ehrlich, alles blickt schon in Richtung Peking und das ist eine Strecke, die keiner kennt und ja, vielleicht schlägt dann die große Stunde, deswegen okay. Alles gut. Und sie ist dort letztes Jahr Vize-Weltmeisterin geworden, aber sie hat es auch sehr gut und sehr, sehr realistisch eingeschätzt. Nur weil es letztes Jahr geklappt hat, ist ja kein Automatismus drin, dass es dann immer auf Abruf in Cortina funktioniert.
Also aus Schweizer Sicht gibt es die Michelle Giesin, die eben Dritte geworden ist im Super-G, aber auch schon Sechste in der Abfahrt. Corinne Suter ist die Zweite, die Platz 4 und Platz 5 eingefahren hat. Eben beide Male knapp nicht auf dem Podest, aber ja, sie zählt auf jeden Fall zur absoluten Spitze. Apropos Spitze, da ist jetzt ja interessant, dass Petra Vlhová ursprünglich mit einem Start im Super-G zumindest eingeplant hatte. Sie hat dann zurückgezogen. Genau andersrum war es bei der Michaela Schifrin. Die hat gesagt, Cortina fahren wir nicht. Und auf einmal ist sie doch am Sonntag am Start gestanden im Super-G. ist dort 16. geworden. Also auch sie noch, so wie wir das bei Vlhova letzte Woche gesehen haben, auch noch tut sie nur ein bisschen schwer, da sofort aus dem Stand, sage ich jetzt einmal, mit der absoluten Spitze mitzuhalten. Aber im Gesamtweltcup Schifrin dadurch nach wie vor vorne 981 Punkte vor Petra Vlhova 929 Punkte. Also das sind 52 Punkte Abstand und auf Platz 3 Sofia Gottschalk mit 769 Punkten.
Und da können wir jetzt, glaube ich, weil wir ja auch noch gesagt haben und da so ein paar Modelle durchgespielt haben, dass Gottschalk da noch eingreifen kann, nachdem jetzt Garmisch für sie dann auch gelaufen ist, wird's da nichts mehr spielen.
Ja, ja. Gottschalk führt auf jeden Fall noch in der Abfahrtswertung natürlich mit ihren 4 Siegen nach 5 Rennen. Ramona Siebenhofer ist da jetzt die zweitbeste Abfahrerin. Man muss aber auch dazu sagen, Bridget Johnson, die hat sich schon wieder verletzt im Training. Also die ist da auch nicht angetreten in Cortina, wird dann hoffentlich zu den Olympischen Spielen wieder fit. Aber Ramona Siebenhofer da, die erste Verfolgerin sozusagen. Und im Super-G eben 3 Italienerinnen vorne, Federica Brignone vor Elena Cortoni und Sofia Gottschalk. Also das wird sich vermutlich Italien ausmachen, diese Kugel. Und jetzt geht es eben am Dienstag mit einem Riesenslalom in Kronplatz weiter und dann noch ein Wochenende in Garmisch-Partenkirchen. Also die Frauen fahren dann am Wochenende noch Rennen. Eine Abfahrt am Samstag, einen Super-G am Sonntag. Die Männer, die fahren ja nur noch das Night Race in Schladming und dann war es das für die. Dann fahren die schon zu den Olympischen Spielen. Ich würde sagen, wir widmen uns gleich den Männern, Tobias. Wir widmen uns der ja nichts Kleinerem als der Kitzbühel-Woche. Natürlich in jedem Winter ein absolutes Highlight. Die allererste Frage, die ich dir stellen will, bist du bei der Drohne eher dafür oder eher Team, ich krieg Kopfweh?
Am Sound ein bisschen arbeiten. Ja?
Also das stimmt.
Es muss nicht so ganz pfeifen und man muss sich auch dran gewöhnen, aber wenn man das so punktuell einspielt, finde ich es cool, weil es echt eine Weiterentwicklung ist. Ich glaube, es ist noch nicht so das Ende der Entwicklung, was man mit solchen technischen Möglichkeiten transportieren kann. Aber ja, du, Tendenz prinzipiell, also im Skispringen bitte weglassen. Ja, da habe ich das auch schon gesehen, dachte ich mir, so geht's weiter. Ja, aber hier in dem Fall, ja, ich fand's mal interessante Einblicke, die zu sehen. Na, und du?
Ich finde nämlich auch, also ich finde es cool, weil man auch wirklich die Linien gut vergleichen hat können. Mhm. Davor hast du ja eine Kamera gehabt, die einfach diesen Oberhausberg da gefilmt hat. Und dann siehst du hinten den langen Zug. Ja, hat jetzt eh ganz okay ausgeschaut. Aber mit der Drohne siehst du auch wirklich, wie die Linie ist. Fährt er das jetzt ganz eng oder nicht? Du hast es auch gut vergleichen können. Cool, dass sie es wirklich bei jedem Läufer eigentlich durchzogen haben. Also die haben das dann schon 2 Stunden lang bedient, dieses Drum. Ja, dieser Ton hat mich auch irgendwie komischerweise dann genervt, aber gut. Und ja, auch noch cool, dass man dann irgendwie diese Anfahrt sieht und dann diesen Sprung über die Hausbergkante. Das ist ja schon, und das war ja auch interessanter mit dieser neuen Streckenführung, ja, dass sie dann noch weiter rausfahren müssen. Wie sie da auch noch losspringen, das war irgendwie cool. Also diese Linienwahl dann zu sehen, deswegen, das hat mir sehr gut getaugt und deswegen fand ich diese Drohnenbilder schon sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, ob da ein paar andere nachziehen werden, ob wir das jetzt öfter sehen werden. Ich fand diese Stelle, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool dafür. Ja, man könnte noch sagen, ja, natürlich, es ist dann hin und her gegangen. Das war dann ein bisschen verwirrend, ja. Ich fand es übrigens, ist mir in Cortina aufgefallen, also da fand ich die Kameraführung ganz schrecklich, weil die, wenn die eine Fahrerin verfolgt haben, haben die hin und wieder zurück, sind ein bisschen zurückgegangen mit dem Bild und dann wieder nach vor und nach oben und nach unten. Also ich weiß nicht, ob ich habe es auch auf einem anderen Fernseher geschaut als sonst, ja. Weil ich eben nicht daheim in der Wiener Wohnung war. Vielleicht lag es daran, aber irgendwie fand ich es dort fast lustigerweise störender als die Drohne. Aber natürlich, wenn es so nach rechts, nach links geht, kann es schon auch ein bisschen nervig sein. Ich fand es jetzt für diese Stelle Oberhausberg fand ich es eigentlich ziemlich cool. Ja. Gut, aber ziemlich cool waren auch die Rennen. Vielleicht, ja, Vielleicht starten wir mit den zwei Abfahrten. Alexander Omotkilde hat die erste gewonnen. Der hat sich irrsinnig gefreut. Diese erste Abfahrt, die ja fast von ganz oben stattgefunden hat. Man hat sich dann nur sozusagen ja aus dem Starthaus eigentlich bei der Mausefalle rausgeschoben. Da ging es einfach um den Wind, der im oberen Streckenabschnitt zu stark war. Das wäre zu gefährlich gewesen bei diesem doch recht weiten Sprung. Irrsinniger hoher Luftstand, den sie ja da auch haben. Alexander Omotkilde hat dieses Rennen gewonnen vor Johan Clairet, der junge Hupfer. 42 Hundertstel haben dem gefehlt. Und auf Platz 3 Blaise Giesendanner mit der Startnummer 43, 63 Hundertstel zurück. Ziemlich coole Geschichte. Nicht so ganz, fand ich recht interessant. Normalerweise haben wir ja bei so Doppelweltcups dann doch ähnliche Resultate. Am Sonntag hat dann Bert Voigts gewonnen mal wieder. Der ist echt schon ein Kitzbühel-Spezialist vor Marco Odermatt. Wahnsinn eigentlich, dass er auch jetzt da in Kitzbühel schon aufs Podest fährt. 21 Hundertstel haben dem gefehlt. Und dann schon mit ordentlichem Abstand Daniel Hemmetsberger. Sein erstes Weltcup-Podest, das gleich in Kitzbühel. Ziemlich cool. Fairness halber sei noch dazu gesagt, Johan Clairet wieder auf Platz 5. Also der ist auch ein absoluter Kitzbühel-Spezialist, finde ich, mit seinen 41 Jahren. Sehr, sehr cool. Tobias, was ist dir am meisten jetzt auch in Erinnerung geblieben, einmal von diesen zwei Abfahrten alleine?
Ja, Johan Clairet ist natürlich eine geile Geschichte. Ja, in diesem Alter und immer wieder Kitzbühel, immer wieder Clairet. Aber warum auch ist er da auch so gut? Weil natürlich diese Gleitpassage extrem wichtig ist. Und er gleitet halt, ach, wie aus dem Lehrbuch. Das ist immer wieder schön zu sehen. Und ja, du siehst natürlich auch, wie ein Rennen dann auch von Verhältnissen und Bedingungen so ein bisschen beeinflusst wurden oder werden. Wir haben am Freitag gesehen, dass die Strecke eigentlich besser wurde, weil im Endeffekt dieser Neuschnee mehr oder weniger abgetragen wurde. Also die ersten Fahrer, die waren da letztlich diejenigen, die Rutscher, ja? Also die Strecke nochmal schön freigeräumt haben. Und wir sehen Kilde mit der Startnummer 11, Clairet mit der Startnummer 17 und Giesendanner mit der Startnummer 43. So, Mottlmeier wird Vierter mit der 7, dann kommt Startnummer 13, dann kommt Startnummer 24. Also, da siehst du im Endeffekt schon Tendenzen und Entwicklungen, wie unterschiedlich dann diese Abfahrten auch am Ende des Tages laufen können. Weil Unterschied dann am Sonntag, Voigts hatte die Startnummer 9, Odermatt hatte die Startnummer 7, Hemmetsberger hatte die Startnummer 1. Da hast du wieder die niedrigeren Nummern im Endeffekt im Vorteil gehabt und auch nie das Gefühl, dass da hinten raus so jenseits der Startnummer, ja, sagen wir mal 15, 16, dass da noch groß was passieren kann. Also so eine Fahrt von Daniel Dankelmeier, der mit der Startnummer 27 noch auf 10 nach vorne fährt, war da umso höher einzuschätzen. Mhm. Also extreme Unterschiede da und natürlich da die klare Sicht, was Bedingungen für einen großen Einfluss haben können. Und Freitag ist mir die Gleitpassage einfach extrem aufgefallen, weil sich da das Rennen so mehr oder weniger entschieden hat. Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Wir haben ein Streifwochenende gesehen. Ja, viele haben bei unsere tollen sozialen Netzwerke, langweiligste Streif ever und sowas. Ja, weil es halt auch nicht die spektakulären Stürze und sowas gab, aber ich brauche die nicht. Mir reicht das, was ich sportlich sehe, und das waren tolle Rennen. Und Bert Voigts ist natürlich, der ist natürlich irre. Der ist am Dienstag Vater geworden, ja, und gewinnt halt 5, 6 Tage später die Streif. Also
bitteschön. Ist am Freitag heim zur Familie gefahren.
Ja. Ja. Oder was ist mit ihm?
am Samstag dann wieder angereist. Ja. Ich fand noch interessant, der Kilde, der hat, also ich finde ja schon, dass dieses Rennen auch häufig da eben Steilhang Ausfahrt und dann dieses Gleitstück danach entschieden wird, zumindest großteils. Da waren sie alle neidisch nach der ersten Abfahrt auf diese Linie von Kilde, ja, weil der so hoch oben rauskommen ist. Und ich finde, bei der zweiten Abfahrt hat der es übertrieben, der Kilde. Nur die 18 beste Zeit über dieses Gleitstück, weil er da noch, der wollte sich selber übertreffen. Und dann ist das Problem gewesen, dass der einfach nur nur runtergeklatscht ist, ja, der ist ja nicht mehr diese Steilhangausfahrt dann wirklich gefahren, sondern der ist abgehoben und dann kannst du das Tempo nicht mehr mitnehmen, wenn dir auf einmal unter den Beinen der Boden ausgeht, ist er aufgeklatscht und dann hat er extrem viel Zeit verloren. Das fand ich sehr interessant, dass der sich das auch gedacht hat, hey, die anderen denken ja jetzt, dass meine Linie so gut war, ich muss die noch viel besser nehmen. Und dann hat er es übertrieben, finde ich, da hat er es irgendwie verloren. Und ja, das, was du sagst, das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, natürlich diese neue Streckenführung vor der Traverse, durch die Traverse. Wenn du an Ausfall bei der Traverse denkst, vor diesem Wochenende, dann denkst andauernd nur an Vollkatastrophen eigentlich, ja. Also irgendwie eben, Cochrane-Siegel ist das letzte Beispiel aus dem letzten Jahr, der hat dann nicht mehr fahren können, weil es ihn dort durch den Zaun gefetzt hat. Heuer haben wir ja doch 5 Ausfälle sicher, an die ich mich so erinnern könnte, weil die einfach an dem Tor vorbeigefahren sind, aber sie sind einfach, ja, die haben sich geärgert, aber sie haben einfach runterfahren können, ja. Ich finde schon, dass da jetzt, ja, es ist deutlich sicherer geworden. Ob es jetzt so viel unspektakulärer ist, weiß ich nicht. Ja, ich verstehe es ein bisschen, weil es schaut nicht schön aus, wenn sie da Hausbergkante runterspringen und dann fahren sie mal da in die andere Richtung und dann müssen sie schnell so umlegen. Hat jetzt da vor dem Kernen-S auch nicht so schön ausgeschaut, war halt lustig anzusehen, aber so schön war das jetzt auch nicht von der Ästhetik her dieses Sports. Ich verstehe die Kritiker ein bisschen, aber bitte, wenn man da das jetzt sicherer machen kann und den Zielsprung, den haben's gut in den Griff gekriegt. Da war ja Uni Innsbruck involviert sogar, also das ist wirklich wissenschaftlich ausgerechnet worden. Super der Zielsprung, also vom Luftstand her vor allem ist da ja nichts, der geht schon auch weit, aber da bist du immer nahe am Boden, es schaut immer sehr kontrolliert aus, was die da gemacht haben. Sehr cool, das war ja letztes Jahr auch ein Riesenproblem eigentlich und jetzt haben wir dann noch eben die Mausefalle, auf die du dich wirklich, wirklich gut vorbereiten musst, weil da der Luftstand irrsinnig hoch ist und du 40 Meter fliegst, aber sonst glaube ich, ja, ist das ein guter Schritt gewesen einfach. Ja, ja, vielleicht noch kurz zum Sportlichen. Ja, es ist schon, dieser Daniel Hemmetsberger ist ein Wahnsinn eigentlich, der fährt jetzt seine zweite volle Weltcup-Saison mit 30 Jahren, hatte viele Verletzungen und ich kann mich erinnern an diese Verletzung, die er in Bormio hatte, da ist ja auch eine Traverse und in dieser Traverse hat es ihm den Ski so übel verschlagen, dass dem Kleiner in der Luft das Kreuzband zerrissen hat, das war ganz, ganz furchtbar eigentlich auch. Schön, dass der jetzt auch ein Oberösterreicher, gemeinsam mit Vincent Griechmeier, gibt es da jetzt echt zwei Oberösterreicher, die da ganz vorne mitfahren. Mottlmeier mit zweimal Platz 4, irgendwie ein bisschen undankbar, der hat schon einige Gämse daheim stehen, für das Podium haben zweimal 400stel nur gefehlt. Trotzdem, ja, dann sagt er halt auch im Interview, ja, 4. Platz ist eh nicht schlecht, aber ja, für den Matthias Mayer natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Trotzdem irgendwie würde ich jetzt ihm auch noch raten, hey, du bist da dran, du bist da dabei. Das ist jetzt irgendwie so vielleicht so ein Anzeichen von einem Negativtrend oder so, der sich vielleicht angedeutet hätte, ist da irgendwie gestoppt und er hat es auf jeden Fall nach wie vor drauf und wenn dann nicht zufällig einer mit Startnummer 43 noch daherkommt und dann noch abfängt, hätte er dann auch das Podium gehabt. Sonst, ja, Vincent Griechmeier nicht so gut jetzt zurechtgekommen, wie noch in Wengen das der Fall war, zweimal aus den nicht die Top 10 erreicht. Ja, Kitzbühel, das ist noch keine, ja, er hat schon mal gewonnen, den Super-G da, aber es ist jetzt noch nicht so eine innige Liebesbeziehung wie mit Wengen, wie er da hat. Das war sozusagen jetzt auch aus österreichischer Sicht, Tobias, wieder DSV, das war fast der Watschen irgendwie dieses Wochenende.
Es läuft überhaupt nicht. Es läuft überhaupt nicht. Und die Körpersprache, also es ist so gefühlt sind wir in der Zeitmaschine einige Jahre zurückgereist. Das waren so die Bereiche, in denen man sich bewegt hat. Andreas Sander spricht selbst davon, er ist total verkrampft, er macht Fehler, er gefällt mir auch so in der, ja, wie gesagt, Körpersprache und diese Bereiche nicht. Sie sagen, am Material liegt es nicht. Ja, ja, aber auch gerade in Gleitpassagen, wo du natürlich extrem gutes Material brauchst. Ich habe keinen gesehen, der mir da im Endeffekt auch mal aufgeholt hat. So, und es war auf anderen Abfahrten schon anders. Und deswegen extrem frustrierendes Wochenende. Und ja, ein bisschen Pech hatte am Freitag der Romit Baumann, der da meiner Meinung nach eine gute Fahrt im Endeffekt gezeigt hat, der mit der Startnummer 2 aber da den Schneepflug spielen musste. Das hätte ein bisschen was korrigieren können. Aber am Ende des Tages steht von Dominik Schweiger ein 14. Platz am Freitag als bestes Ergebnis. Und du trittst mit 5 Leuten an, die alle die Olympianorm erfüllt haben. Ja, also einmal Top 8 oder zweimal Top 15. Also, dass man es kann, ja. Aber das ist dieses Selbstverständnis, diese Leichtigkeit, die ist total abhanden gekommen. Und ja, viele ziehen Quervergleiche. Letztes Jahr vor Cortina war es auch nicht mehr so berauschend, aber da waren sie deutlich näher dran. Es sind ja nicht nur Platzierungen, es sind ja Zeitabstände. Und die waren vor allen Dingen am Sonntag waren die eklatant, diese Zeitabstände. Und dass auch ein Andreas Sander da eine Startnummer 4 hat und so überhaupt nicht da ist. Ja. Also meine Euphorie in Richtung Peking ist da tatsächlich jetzt sehr, sehr gedämpft, was die Speed-Disziplin bei den Herren angeht. Und ja, da hatten wir uns vor zu Saisonbeginn viel, viel mehr erhofft. Aber Mai, es ist eine Tendenz, die sich schon länger auch durchzieht. Ja, Andreas Sander kam ganz gut rein, hat in Nordamerika das Podium knapp verpasst und da ging es im Endeffekt stetig bergab. Und Peppi Ferstl hat es eigentlich noch mit am besten gemacht, der am Mittwoch einen Sturz hatte und da schöne Erinnerungen im Gesicht mit blutiger Nase und so, Rücken auch in Mitleidenschaft gezogen, mit sich getragen hat. Aber Peppi Ferstl ist im Abfahrtsbereich sicher nicht der, auf den man jetzt seine Hoffnungen setzen kann. Ich hoffe, dass sie jetzt Zeit haben, dass sie vielleicht im materiellen Bereich in irgendwelchen anderen Dingen noch Fehlerquellen ausmachen können. Aber in der mit so einer Form wie jetzt aus dem Kitzbühel-Wochenende, da wird es in Peking nichts zu ernten geben. Ob die Strecke unbekannt ist und die Verhältnisse natürlich ganz andere sind hin oder her, da reicht's nicht. Das sind die anderen einfach deutlich weiter und besser.
Ja. Kommen wir, gut, die Schweizer, dass Voits und Odermatt super Skifahrer sind, das wissen wir mittlerweile. Es ist wirklich ein großartiges Ergebnis gewesen. Ich würde gern zur Feel-Good-Story dieses Kitzbühel-Wochenendes kommen. Und das ist ganz klar am Samstag passiert. Der Dave Riding, der hat es tatsächlich geschafft und hat seinen ersten Weltcupsieg eingefahren. Und es war der erste Weltcupsieg für Großbritannien. Er hat gewonnen vor Lukas Broughton, 38 Hundertstel letztlich. Und 65 Hundertstel dahinter war der Henrik Christoffersen, der im zweiten Durchgang noch von 24 auf 3 nach vorne gefahren ist. Aber Dave Riding, da muss man auch jetzt gleich mal dazu sagen, drittbeste Laufzeit im zweiten Durchgang. Auf dem Christoffersen hat er dann nur 2 Zehntel verloren. Also der ist super damit zurechtgekommen. Es waren eben ganz schwierige Bedingungen. Es war doch starker Schneefall. Respekt, dass die das mit der Abfahrt hinbekommen haben. Da war auch das österreichische Bundesheer mal wieder im Einsatz. Das waren schon irrsinnig viele Leute, die da mitgeholfen haben. Aber dass das Rennen dann stattgefunden hat von ganz oben, war schon cool. Und dieser Slalom, ja, den Samstag hat man dann eben mit dem Slalom bewältigen können. Am Ende nur diese Feel-Good-Story ist auch eine Feel-Bad-Story für viele andere, weil da sind am Ende nur 19 Leute im Endergebnis drinnen. Also es gab 11 Ausfälle im zweiten Durchgang, unter anderem Voss Sollewag wieder ausgeschieden, Pointureau, Zehnhäusern ist ausgeschieden, Razzoli, der zuletzt am Podest war, der Jakobsen, der schon im roten Trikot war, Daniel Jühl ist ausgeschieden im zweiten Durchgang. Also da hat es sehr viele erwischt, die sind da nicht so gut damit zurechtgekommen. Das setzt sich fort aus dieser Saison. Viele Ausfälle, es geht eng her, alle riskieren viel Und der Dave Riding, der hat auch viel riskiert und hat gewonnen. Auf Twitter habe ich geteilt ein Porträt über ihn von Eurosport. Die haben das, glaube ich, vor ein, zwei Wochen erst publiziert. Schaut euch das an. Da sieht man nämlich tatsächlich, was er damit meint, wenn er sagt, er ist auf Plastik gefahren, wie er begonnen hat. Der hat echt auf einer Plastikpiste begonnen, im tiefsten Hügelland in Großbritannien. Und ein bisschen nördlich von Liverpool kommt er her. Also auch schon recht weit oben. Und ja, sensationell eigentlich, dass man es dann, ich glaube mit 13 ist er erst zum ersten Mal auf wirklich so ein Trainingslager auf Schnee gefahren. Man sieht auch ein bisschen seine Familie, wo er wirklich herkommt. Und dann diese Bilder, Tobias, du hast das sicher auch gesehen von seinem Trainer, der ist noch weniger fassen hat können und plötzlich wirklich in Tränen ausbricht da am Start. Das waren super Emotionen, Wahnsinn.
Wir haben ja auch irgendwie alle nicht mehr dran geglaubt. Also ich zumindest nicht. Na. Er hatte ja in der Vergangenheit öfter schon auch die Optionen, mal ein Rennen zu gewinnen. Und jetzt ist es Kitzbühel geworden. Also unglaubliche Geschichte und cool. Also es passt so arg zu dieser Saison. Ja, und dass ein Jahrgang 86 Erster wird und Jahrgang 2000 Zweiter wird, gibt es halt auch nur im alpinen Slalom. Ja.
Ja, das ist echt interessant, weil wir eben oft drüber geredet haben, die Jungen rücken nach und jetzt mit einem Razzoli, der wieder super dabei ist, der Dave Riding, also es geht auch anders, es ist echt cool, dass die sich auch einstellen auf diese neuen, neuen Techniken, neuen Materialien, die sind auch davor dabei. Es ist echt die attraktivste Disziplin, die es derzeit gibt im Winter. Also das ist echt jedes Rennen, jeder Slalom in der Saison war der Wahnsinn. Und jetzt, Tobias, am Dienstag kommt das Rennen-Highlight des Jahres für dich persönlich, der Nachtslalom von Schladming, der dir immer sowieso irrsinnig gefällt. Und ja, ich kann mich nur freuen drauf. Also ich habe schon Bilder gesehen, das ist eine Eispiste mal wieder, das glänzt in diesem Flutlicht, unglaublich. Da werden wir auch wieder ein Spektakel sehen. Ja, wir haben noch gesehen, Lukas Brotten, der hat diesen Sieg, das dürfen wir nicht vergessen, das war ja auch ein bisschen aus dem Nichts. Er hat nach wie vor Start Nummer 18, jetzt ist er da auf Platz 2 gefahren, also auch durchaus bestätigt, das kann man echt so sagen. Und der Henrik Christoffersen, der hat gesagt, wie er dann Laufbestzeit gefahren ist während dem zweiten Durchgang, na, für mich geht es nicht mehr weit nach vorne, das ist halt nicht möglich, keine Chance. Der hat auch nicht damit gerechnet, dass so viele dann noch ausscheiden werden, eben noch auf Platz 3 vorgefahren. Der zweite Durchgang war super, der erste eben ja nicht so toll, Platz 24, aber ja, ist ja dann ein ordentliches Ergebnis. Und dann dahinter auf Platz 4 und 5 Michael Matt und Johannes Strolz. Michael Matt hat mit diesem vierten Platz, das nehmen wir jetzt gleich einmal auch vorweg, tatsächlich noch den Sprung geschafft ins Olympiateam. Da ist der Fabio Gstrein sozusagen rausgeflogen, ja, der hat den Adelboden noch geführt, ist dann ausgeschieden, ist dann Platz 4 gewesen in Wengen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und jetzt eben der Michael Matt mit diesem vierten Platz im Aufgebot für Olympia. Allerdings jetzt positiv getestet worden, ist in Schladming nicht am Start. Genauso wie der Manuel Feller, der in Kitzbühel nicht fahren konnte. Da habe ich jetzt auch keinen aktuellen Stand. Das wird sich sicher allein schon bis zur Veröffentlichung dieses Podcasts wieder mal ändern. Es ist noch nicht ausgeschlossen, dass er in Schladming am Start steht, der Manuel Feller. Die Infektion ist jetzt doch schon einige Tage her, aber der war auf jeden Fall in Kitzbühel nicht am Start. Und Johannes Strolz, gut, dass der nochmal ein zweites Ergebnis jetzt auch hat, das herzeigbar ist, neben dem Sieg in Adelboden. Platz 5 wieder bei starkem Schneefall hat er wieder abgeliefert. Ich sage mal so, in Peking wird es nicht stark schneien, das wird es nicht spielen, werden nicht seine Verhältnisse sein, aber wie gesagt, gut und wichtig, dass er auch noch ein zweites Ergebnis hat, dann ist das auch wirklich sicher und abgesichert. Und um an Marco Schwarz, ja, ich will nicht sagen, muss man sich ein bisschen Sorgen machen, aber der hat schon vor allem im zweiten Durchgang, wollte er voll attackieren, wollte natürlich mit einer Zwischenbestzeit sich nach vor katapultieren, wie wir es schon öfter gesehen haben in diesem Winter. Und dann kommt er ins Ziel, ist relativ deutlich hinten. Und da ist es auch zum ersten Mal, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe bei ihm, ist es aus ihm so richtig rausgebrochen, hat er sich richtig laut geärgert, hat ein bisschen geschimpft. er versucht sich ja wirklich immer sehr zurückzuhalten in Interviews, immer sehr ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben. Er ist keiner, der wild herumscherzt. Er ist einer, hin und wieder zeigt er seinen trockenen Humor, aber eben auch bleibt sehr gefasst und ruhig. Und jetzt, ja, schön langsam zipft es ihn, glaube ich, richtig an, dass er da nach wie vor nicht so reinkommt nach dieser Knöchelverletzung, die er da gehabt hat. Hoffentlich kriegt er das noch hin. Hoffentlich aus österreichischer Sicht kriegt er das noch hin für Olympia. Ist dir sonst, Tobias, noch irgendwas aufgefallen an diesem Slalom, dass du loswerden willst?
Ja, Clément Noël übertreibt völlig. Ja, also ja. Der muss auch irgendwann anfangen, was zu ändern, weil so geil er Slalom fahren kann, aber halt nur, wenn er durchkommt. Und mit der Art zu fahren, kommt er halt nur zu 80% durch. Und das ist komplett verschwendetes Potenzial und das tut mir im Herzen weh, weil wenn alles gut geht, ich dem unglaublich gerne zuschaue. Ja, und auch ein Alex Wienerzer muss es halt endlich über zwei Durchgänge hinbekommen. Die beiden mit sauberen Läufen sind meiner Meinung nach nicht zu schlagen, aber ja, hätte wäre wenn. Ja. Und der Schweinsberg, ja, also Linus Strasser steht unten und brüllt den Ganzlern-Hang an, in Kitzbühel, die witzigste Reaktion des Wochenendes. Ja, er wollte mal wieder die Ziellinie sehen, hat er selbst gesagt. Und ach, auch ich werde auch aus ihm nicht schlau. Und es sieht oft phasenweise so gut aus. Und bei Strasser in Peking ist von Gold bis Rang 38 im ersten Durchgang ist alles möglich. Mhm. Deswegen, du, schauen wir uns Schladming an. Hoffen wir, dass alle gesund nach China kommen. Und wer will hier irgendwas prognostizieren, was den Slalom angeht? Ist ja völlig irre.
Eben, das, was du über den Strasser sagst, kann man über vielleicht sogar fast jeden in den ersten 15, ersten 30 sagen. Ja. Es ist und bleibt da richtig coole Disziplin. Und das hat sich auch in Kitzbühel fortgesetzt. Wir freuen uns auf das Night Race in Schladming. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann kümmern wir uns um nichts Geringeres als Manipulationsvorwürfe um die Olympia-Quotenplätze. Wer blickt da noch durch? Wir haben so ziemlich das, was ihr zumindest wissen müsst. Wir versuchen es einfach zu erklären. Das gleich nach einer kurzen Pause. Inzwischen kennen wir die Olympia-Aufgebote, im Ski-Alpin natürlich auch. Und da gab es ja doch große Diskussionen, große Worte sind da gefallen, vor allem in Österreich. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, Tobias, aber der ÖSV hat sich doch recht geärgert, weil bei den Männern nur 9 Startplätze zur Verfügung gestanden sind für den ÖSV. Das Maximum, das absolute Maximum sind 11 Plätze bei Frauen und bei Männern. Wir haben das einmal in einer früheren Folge ein bisschen missinterpretiert auch. Es heißt auf keinen Fall, dass jedes Team gleich viele Männer wie Frauen mitnehmen muss. Aber was früher möglich war, dass man Quotenplätze erfahren hat und die dann eben je nach Geschlecht noch herum verschiebt, weil jetzt zum Beispiel mehr Frauen erfolgreich sind, dann geben wir den Frauen noch mehr Plätze. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Also wenn du dich bei den Männern für einen Quotenplatz empfiehlst und qualifizierst, dann musst du den auch dort verwenden. Dieses Herumgeschiebe ist nicht mehr möglich. 11 ist eben das Maximum bei jedem Geschlecht, das herausschaut. Das Problem jetzt ist, warum waren es jetzt nur 9 beim ÖSV, wo man ja vielleicht denken könnte, die haben ja eine ganz okaye Mannschaft. Ja? Es ist so, dass das irgendwie drei Schichten hat, diese Vergabe für Olympiaplätze. Die allererste Schicht, der allererste Level ist, wenn du einen Skiverband hast in einem Land und du hast als dieses Land einen Vertreter in der FIS-Weltrangliste innerhalb der ersten 4.000, so circa ist es. Die Kriterien sagen, dass du FIS-Punkte haben musst unter 160 für Slalom und Super-G. Wenn man sich die Liste anschaut, du kommst bis zu Platz 4.000 circa, ganz grob, bis du bei diesem Threshold bist, bis du bei dieser Grenze bist. Also wenn du circa zu den Top 4.000 schnellsten Riesenslalomläufern der Welt zählst, Das ist auch riesige Zahl, wie ich finde. Dann hast du deinen Startplatz fix, wenn du einen Skiverband in deinem Land hast. Das gilt jetzt zum Beispiel für, ich schaue mal in die Liste, für Bosnien-Herzegowina, es gilt für Haiti, es gilt für Indien, es gilt für Kirgisistan, es gilt für Timor-Leste, es gilt aber auch für Österreich. Du hast den ersten Quotenplatz, weil du als österreichischer Skiverband einen Menschen mindestens in den Top 4000 hast. Das ist so. Und jetzt gibt es anscheinend, also einerseits, sind jetzt zwei Gründe. Einerseits ist es so, dass eben jetzt insgesamt die Plätze weniger geworden sind. Das ist eine Vorgabe vom IOC, dass einfach weniger Quotenplätze als in zum Beispiel bei den letzten Spielen zur Verfügung stehen insgesamt. Ja, also 153 pro Geschlecht, insgesamt 306. Das war sozusagen das Maximum, wo das IOC gesagt hat, so viele können kommen und nicht mehr. Das ist ein bisschen weniger als in der Vergangenheit. Gleichzeitig dürfte es aber auch die Tendenz geben, dass es eben ein paar wenige von diesen kleinen Skinationen mehr gibt, die es eben probieren, sich zu qualifizieren. Also es gibt tatsächlich jetzt ein paar Länder, die vielleicht auch dann ihr Debüt feiern werden bei Olympia, weil sie sich eben gesagt haben, okay, das sind die Kriterien, die sind machbar, ich habe ein paar Monate Zeit und ein paar Euro übrig, um mir das anzutun. Und dann bin ich auf einmal Olympiastart. Das wäre cool. Ich könnte dann mein Land vertreten bei den Olympischen Spielen. Und diese zwei Trends, die spielen halt da zusammen, dass es da jetzt schon in der ersten Phase der Plätzevergabe mehr Plätze vergeben wurden als in der Vergangenheit und deswegen später dann weniger über waren für den zweitbesten Österreicher, den dritten und eben den viertbesten Österreicher zum Beispiel in dieser Disziplin, ja, oder eben den viertbesten Franzosen oder den viertbesten US-Amerikaner. Ja, das ist, dieser Trend ist bei den Männern stärker als bei den Frauen, weil es anscheinend, wenn so kleine Nationen das machen, zum Beispiel Usbekistan, die haben bei den Frauen null, aber bei den Männern eben einen. Timor-Leste ist genauso, 0 und 1. Puerto Rico, 0 Frauen, aber ein Mann. Also wenn, dann ist diese Tendenz anscheinend eher bei den Männern gegeben. Monaco sehe ich da auch gerade, eben einen Mann, aber keine Frau. Also wenn, dann probieren sie es anscheinend noch eher bei den Männern da reinzukommen. Und das ist eben jetzt der Grund, warum dann am Ende ja ein paar Plätze zu wenig über waren und der USV anscheinend offenbar dann nur noch 9 Plätze hatte. Die zweite Stufe wäre, warum hat die Schweiz 11? Ja, da hängt es dann davon ab, wie viele Top-30-Fahrer du hast in jeder Disziplin. Ja? Und es hilft auch, wenn du Fahrer hast, die Top-30 in mehreren Disziplinen sind. Auch das bevorzugt dann dich als Verband und als Nation. Und da, das leuchtet mir schon auch ein, so einfach grundsätzlich vom Bauchgefühl, ja, die Schweizer, die haben schon auch eine in der Breite stärkere Mannschaft, ja, die sind auch, ja, der Odermatt, also gibt, ist jetzt vielleicht nicht so gut, ein paar Beispiele zu nennen, aber eben Meillard, Odermatt, die sind ja in drei Disziplinen, auf jeden Fall Top 30, da gibt es noch ein paar mehr, ja, auch im Slalom haben die ja irrsinnig viele Top 30 Leute eigentlich, ja, das alles hat dazu geführt eben, dass Österreich nur 9 hatte und hat aber andauernd mit 11 gerechnet. Die haben andauernd mit 11 Plätzen gerechnet und jetzt waren sie überrascht, dass es nur mehr 9 sind. Und dann, Tobias, bis jetzt passt es? Bis jetzt war es alles
richtig? Jetzt passt. Oder? Ja. Ich glaube, mit diesen 9, also sind wir bei den Männern. Ja.
Genau, sind wir bei den
Männern. Bei den Frauen ja, waren wir ja bei 11.
Waren es immer schon 11, genau. Ja, gut, genau. Dass du sagst. Genau. Ja. Jetzt hat der ÖSV sich noch was Gutes überlegt. Die haben gesagt, okay, IOC will weniger, Leute haben, verstehen wir irgendwie, vielleicht auch wegen Corona, vielleicht doch, dass das nicht alles explodiert, dass man auch mehr Sportarten, okay, verstehen wir irgendwie, aber es ist ja so, dass bei anderen Sportarten, zum Beispiel, sage ich jetzt beim Skicross oder beim Ski-Freestyle, dass da ja ein paar Quotenplätze gar nicht verwendet werden. Dann haben sie gefragt, könnte man vielleicht die Plätze, die da übrig geblieben sind, könnte man die haben für unsere Alpinen, weil da gibt es ja Schatz, da gibt es ja irrsinnig lange Warteliste an Interessenten, könnte man die nicht irgendwie so herumverschieben? Also die haben dieses Problem aufgezeigt und sie haben, wie ich finde, einen gar nicht so schlechten Lösungsvorschlag, ein gar nicht so schlechtes Argument mitgebracht, ja, dass das vielleicht dann doch irgendwie möglich wäre. Es bleibt natürlich ein bisschen ein Beigeschmack, weil der ÖSV von dieser Erweiterung, jetzt ist es nämlich so, dass 4 zusätzliche Plätze doch noch gefunden wurden, sage ich jetzt einmal, für die Männer. Und von diesen 4 Plätzen profitiert 2-mal der ÖSV, 1-mal Frankreich und 1-mal der DSV. Das heißt, die dürfen jetzt, DSV darf noch einen zusätzlichen Mann mitnehmen, Frankreich darf noch einen zusätzlichen Mann und Österreich 2. Also Österreich profitiert hier am meisten von dieser Entscheidung, die es erst auf Nachfrage gegeben hat. Mit all dem, was wir in den letzten Wochen jetzt erlebt haben, im Griechmeier und so weiter, ja, ist es natürlich, könnte jetzt wieder vielleicht für böses Blut sorgen. Ja. Und ein Punkt, den ich da jetzt noch erwähnen will, um jetzt da unter die Top 4000 zu kommen, da gab es zuletzt ein paar schräge Rennen, ja, ein paar FIS-Rennen, die schnell irgendwie noch organisiert wurden und die sogar in der Ausschreibung so tituliert worden sind, ja, wir wollen hier eine Plattform bieten für kleine Skinationen, dass die es zu Olympia schaffen. Ja, grundsätzlich super, nicht? Ich meine, ist ja nichts dagegen zu sagen, jeder liebt diese Geschichten von Leuten von irgendwoher, die sich das dann, die dann so stolz sind, dass sie ihr Land da vertreten. Ja, cool, dass die das unterstützen. Diese Rennen wurden in Liechtenstein zum Beispiel ausgetragen. Ja, da gab es 4 Rennen und da gab es nur 10 Starter. Und von diesen Startern war zum Beispiel ein regelmäßiger Weltcupläufer dabei, einer der Simari Birkners, ja, der ist dort mitgefahren. Aber zum Beispiel auch, der Tobias ist ein riesengroßer Fan von ihm, der Hubertus von Hondue, unser Mexikaner, ja, der ist dort auch mitgefahren. Und ich habe mit dem noch telefoniert. Ja. Ich habe den gefragt, wie es dort zugegangen ist, weil vom ÖSV gab es so ein bisschen den Vorwurf, das ist ja da ein bisschen geschoben worden. Ja. Da wurden die Ergebnisse vielleicht, also sie haben gesagt, dass es da mit rechten Dingen zuging, da sind sich die Experten einig, dass das nicht der Fall war. So war sinngemäß der Wortlaut aus dem ÖSV. Das sind ja doch recht deutliche Worte, da gab es den Manipulationsvorwurf, ja, dass man da irgendwie diese Rennen noch austrägt und wegen diesen Rennen hat jetzt der ÖSV eben zum Beispiel diese 2 zusätzlichen Plätze bei den Männern nicht bekommen. Jetzt habe ich da den Hubertus von Hohenlohe angerufen und mit ihm drüber geredet, war das wirklich jetzt eine geschobene Partie? Und der hat halt eben gesagt, nein, also da ist natürlich alles mit rechten Dingen zugegangen. Er hat gesagt, er hat auch davon gesprochen, dass es Athleten gibt, die bei manchen Rennen nicht Vollgas fahren. Ja, also das ist schon noch ein Anzeichen dafür, dass man jetzt dort, ich verstehe, was er meint, da wird man sich jetzt kein Bein ausreißen, wenn man in Liechtenstein ein FIS-Rennen mit einem Jamaikaner und einem Ghana und einem Mexikaner fährt. Aber es war schon auch ein, ja, das kommt vor, aber grundsätzlich fand das Gespräch dann, das Interview ist schon beim Standard erschienen. Ich fand es deswegen interessant, weil er generell ein bisschen einen Einblick gegeben hat, dass das öfter auch vorkommt zum Beispiel, ja, dass man das auch innerhalb der Verbände macht. Ja, man tragt vielleicht schneller mal Rennen aus, damit ein paar junge Läufer ein paar bessere Punkte bekommen und dann vielleicht woanders antreten können. Es kommt immer wieder mal vor, auch der ÖSV soll einmal sich sozusagen offen gezeigt haben, was den chinesischen Verband betrifft und hat auf der Reiteralm im Namen des chinesischen Verbands Rennen ausgetragen oder zugelassen zumindest. Das hat er auch erwähnt. Und dann ging es generell gleich ein bisschen in dem Gespräch um Große gegen Kleine im Sport generell, in der FIS, wie das so läuft. Er hat gesagt, er würde sich gern wünschen, dass er ein bisschen gehört wird als Sprachrohr der kleineren Nationen. Ja, es gibt auch, das Problem gibt es auch in Chile, hat er mir noch erzählt. In Chile gibt es genauso einen starken Abfahrer und einen starken Slalomläufer, aber sie haben eben nur einen Startplatz und jetzt musst du entscheiden. Du kannst ja nicht den einen dann in allem fahren. Das sind ja ganz komplett unterschiedliche Sportarten. Also es gibt nicht nur die großen Nationen, die unter dieser Quotenregelung dann auch leiden, sondern auch eben die Kleinen zum Teil. Er wünscht sich da ein bisschen eine Vereinfachung der Regeln und er wünscht sich, dass er einfach auch gehört wird und dass auch die Kleinen ein bisschen mehr gehört werden. Und er sagt, dass Olympia eine Plattform ist, wo alle zusammenkommen, wo sie eine nette Zeit haben und dass das einmal in 4 Jahren doch hoffentlich möglich sein wird, dass die Kleinen auch mitfahren können. Das sagt er. Und jeder, der dieses Rennen dann auch wirklich gewinnen kann, kann auch dort teilnehmen. Also es wird hier keiner mit der aktuellen Regelung ausgesperrt, der irgendwie Medaillen schossen hätte. Das ist so seine Meinung. Ja, ich fand es recht interessant. Ich fand es lustig, mal mit ihm zu reden und dann noch ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie dubios das teilweise schon auch abläuft in den unteren Ligen, die wir da auch haben im Skiweltcup. Ja, das ist es so ein bisschen. Wenn du dir diese Liste noch anschaust, da steht grundsätzlich, dass es in Italien zum Beispiel 631 Männer gibt, die die Kriterien erfüllen, im Sinne von in den Top 4000 liegen. Ja? Aber von diesen 631, die haben halt auch nichts davon, weil am Ende können 7 Männer mitfahren aus Italien. Ja? Es ist einfach so, es ist nicht mehr Platz. Und so kann man das jetzt für jedes Land ein bisschen durchspielen. Ich habe aus den USA schon gehört, ja, da ist zum Beispiel der Travis Genone, glaube ich, gar nicht dabei. Ja? Ist schon ein Name, den man immer kennt, den man immer hört, den man immer mitkriegt bei jeder Abfahrt. Und natürlich, das sind teilweise 4-jährige Vorbereitungen auf dieses große Ereignis. Man richtet die Karriere darauf aus, man sagt, ich hänge vielleicht noch 1-2 Jahre dran, weil da ist ja Olympia, das sind ja die Entscheidungen, die sie da treffen, Jahr für Jahr, Saison für Saison. Das wird dann durch diese Regelungen irgendwie über den Haufen geworfen, aber die sind ja auch nicht neu. Also die hätte man sich halt auch im Vorhinein überlegen müssen. Ja. War das noch irgendwie, war das alles verständlich
für dich auch, Tobias? Ja. Ich hätte interveniert, ja.
Ja. Okay, perfekt.
Fühl mich gut abgeholt und sehe natürlich die unterschiedlichen Ansätze, ja. Und ich bin eigentlich eher ein Freund davon und sage, die Besten sollen mit. Aber mei, Olympische Spiele sind halt letztlich auch für alle da und auch die Exoten schreiben immer schöne Geschichten bei Olympia. Und deswegen kann ich da beide Perspektiven und Standpunkte verstehen. Aber das, was ich nicht gut finde, ist, dass in, ja, sind's Rennen, also du hast ja auch die Ergebnislisten bei Twitter gepostet. Ja, okay, sorry, aber auch in Dubai und was weiß ich, wo die dann fahren und solche Geschichten, da solche Dinge im Endeffekt nur zu veranstalten, damit man Quotenplätze hat, die andere dann wieder nicht haben. Nee. Also wenn man schon die Qualifikationskriterien so niedrig ansetzt, dass man im Endeffekt solchen Fahrern und solchen Nationen dann Zugang verschafft, dann soll man es bitte an anderer Stelle auch nicht wegnehmen. Das ist so mein Standpunkt. Dann muss die Anzahl halt erhöht werden. So, fertig, aus. Dann springen da halt 10 Menschen mehr rum im olympischen Dorf. Ja, oh, davon wird China auch nicht auseinanderfallen. Also ja, das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen mein Standpunkt zu der ganzen Geschichte.
Das hat er auch noch gesagt, Hubertus von Hohenlohe, das sollte nicht zusammenhängen miteinander. Ja, das sollte nicht verwoben sein, dass die Kleinen irgendwie auf Kosten der Großen dann. Und er hat noch einen konkreten Vorschlag gebracht. In jeder Disziplin sollen 3 von großen Nationen starten dürfen und 1 oder 2 von kleinen Nationen. Das wäre so sein Vorschlag. Und das dafür dann eben für jede Disziplin extra. Das wäre so irgendwie seine Vision für die Zukunft in den Olympischen Spielen, dass dann auch eben solche Geschichten und solche großen Partys, er hat es wörtlich so genannt, alle können zusammenkommen und eine große Party feiern. Das meint er natürlich nicht Corona-bedenklich jetzt, heuer wird es nicht so sein, aber genau.
Aber so Olympia ist auch nicht nur Party. Also das ist dann natürlich aus seiner Perspektive mit über 60 ist sowas immer leicht erzählt und sowas. Aber bei anderen hängen da Karrieren und hängt da eine ganze, alles, wofür man jahrzehntelang im Endeffekt ackert, hängt da dran. Und da hatten Hubertus von Hohenlohe natürlich immer gut und leicht reden. Aber jetzt zu sagen, schließ mal im Super-G der Damen, sag, ja, dann dürfen nur 3 Italienerinnen fahren. Ja, nee.
Ja.
Damit dann irgendjemand aus Lampukistan da an den Start gehen darf. So, Lampukistan gibt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also, das ist mir zu einfach gedacht dann auch. Und wird dann auch nicht ganz ernst genommen, um was es hier für viele Verbände und Athleten und Nationen auch geht.
Ja, genau. Sehr gut. Ich glaube, wir sind so ziemlich am Ende angekommen von dieser Folge. Wir haben noch einen Felix der Woche, mein lieber Tobias. Hast du eine Idee? Wer ist denn so für dich der Kandidat zum Felix der Woche?
Er fährt tatsächlich nach Peking, dieser irre Norweger. Völlig irre. Jettil Jansrud. Also sorry, da waren alle Zeilen geschrieben, Jansrud raus für Olympia, eigentlich die letzte Saison, alles so, oh Gott, wie tragisch, ausgerechnet. Und ja, jetzt kommt ein norwegischer Tweet. Ich spreche kein Norwegisch, aber da steht dann halt, ja, bin zwar erst operiert worden vor 2 Monaten, aber läuft und bin erholt. Und ich will mit meinen 36 Jahren den jungen Hüpfern zeigen, dass auch wir alten Männer noch olympische Medaillen gewinnen können. Und jetzt fährt Jettil Jansrud echt zu Olympia. Und deswegen kriegt er als Glücksbringer, kriegt er den Felix der Woche von mir mit ins Gepäck.
Ja, das schreit er schon wieder danach nach einer... Ja, zumindest einer Bronzemedaille in Super-G oder so.
Der holt, wenn dann Gold, der irre Hund.
Sehr gut. Das schauen wir uns an, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit bis dorthin. Wir schauen uns jetzt einmal auf jeden Fall demnächst Kronplatz an, Schladming an, Garmisch-Partenkirchen. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch melden vor den Olympischen Spielen. Und bis dahin, ja, wie immer, bleibt gesund, bleibt munter und schaut euch die Rennen an, auf jeden Fall. Schaut euch auf jeden Fall Schladming an, das Night Race dort. Wir melden uns bald wieder. Freuen uns über Feedback auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, Après-Ski-Podcast, da sind wir zu finden. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns wieder anhört. Bis dahin, Servus, Baba.